Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außenministers, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 14. Juni, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir heute ausnahmsweise von der Krim zugeschaltet, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen nach Jalta, Frau Kneißl.
Ja, guten Morgen aus dem schönen mediterranen Wald, Jalta, nicht Malta. Und einen schönen guten Morgen Ihnen nach Bayern.
Ja, Frau Kneißl, ich freue mich sehr auf diese Podcast-Folge, denn es gibt wieder sehr viel zu besprechen. Wenn wir die aktuellen Meldungen zu Nahost richtig verfolgen, dann stehen wir dort tatsächlich kurz vor einer Einigung zwischen Washington und Teheran. Darüber möchten wir natürlich in aller Ausführlichkeit sprechen, aber wir möchten auch über den Spionageskandal zwischen Israel und den USA sprechen, über das Ukraine-Treffen in London, wo Keir Starmer, Emmanuel Macron und Friedrich Merz vor Ort auf Zelensky getroffen sind. Wir möchten über den Nachklang des Economic Forums in St. Petersburg sprechen und zum Abschluss noch über die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada sprechen, die jetzt am Donnerstag diese Woche in Mexiko offiziell eröffnet worden ist. Aber zunächst, Frau Kneißl, Sie sind mir heute nicht aus Ihrem kleinen romantischen Dorf in der russischen Provinz zugeschaltet, sondern von der historischen Stadt Jalta, den meisten wahrscheinlich noch bekannt von der historischen Konferenz von Jalta. Damals wurde die Nachkriegsordnung besprochen. Anwesend waren damals Premierminister Winston Churchill, Roosevelt und Stalin zum Ende des Zweiten Weltkrieges hin. Frau Kneißl, was hat Sie nach Jalta verschlagen und vielleicht noch wichtiger, wie ist die aktuelle Lage auf der Krim?
Genau. Ja, vielen Dank für Ihre Einführung. Genau das, was Sie in Ihrer Einführung beschreiben, nämlich diese wesentliche Konferenz. Ich glaube, Jalta sagt vielen etwas. Also meine Generation, auch wenn ich als vielleicht 10-, 12-Jährige nicht wusste, wo ich Jalta auf der Karte verorten sollte, so war doch Jalta immer in aller Munde. Es war die Nachkriegsordnung des Zweiten Weltkrieges, wie Sie richtig beschreiben. Und es war der Eiserne Vorhang. Es war die Teilung Europas. Also ich habe es zu Schulzeiten und dann später auf der Uni als an sich Jalta immer als den großen Bruch Europas wahrgenommen. Jalta war aber auch, wenn man sich mit dem Konferenzgeschehen etwas mehr im Detail beschäftigt, was ich nebenbei, als, wie ich es immer sage, als Dilettant in der Geschichte. Ich habe eine große Leidenschaft für historisches Material, aber ich bin alles andere als ein handwerklicher Historiker. Aber ich habe einfach sehr viel gelesen und auch Protokolle gelesen, diplomatische Korrespondenzen. Unter anderem, als ich mein Buch verfasste, Diplomatie macht Geschichte, das 2020 in Hildesheim erschien. Im Zuge dieser Lektüre hat mich vor allem eines erstaunt, zum einen, wie klein die Delegationen waren. Ja? Also da waren nicht mehr als die großen drei, also die Konferenz wird ja auch bezeichnet als die Big Three, für die USA Präsident Roosevelt, für die Briten Winston Churchill und Joseph Stalin als Gastgeber. Stalin hatte an seiner Seite beispielsweise Außenminister Molotow und noch einen Protokollführer und das war's, ja. Und nicht anders verhielt es sich mit Roosevelt und Churchill, die übrigens beide mit ihren Töchtern angereist kamen, damit sie sozusagen die Vertrauenspersonen an ihrer Seite hatten. Und mich hat auch immer wieder fasziniert die menschliche Dimension, die bei dieser wesentlichen Konferenz, die über Millionen Menschenschicksale letztendlich die große Entscheidung war, die große Wetterscheide. Winston Churchill beispielsweise hatte eine schwere Grippe, der reiste mit 40 Grad Fieber an, wurde von Stalin freundlichst bewirtet. Zwischen den beiden bestand auch so etwas wie ein respektvoller Umgang. Sie waren Alliierte und ja, man arbeitete miteinander. Es war nicht diese Form von Nicht-Diplomatie, die Sie in unserer Zeit erleben, wo man eben dann sagt, wir sprechen nicht mit diesen oder jenen, weil was auch immer, ja, die Begründungen sein mögen. Es war ein respektvoller Umgang zwischen mächtigsten Männern. Und im Woronzow-Palast, den ich gestern besuchen durfte, wurde Winston Churchill beherbergt. Dieser Palast wurde übrigens von britischen Architekten errichtet in den 1820er, 1830er Jahren. Der Eigentümer, Financier, Graf Woronzow, war ein Sohn eines russischen Diplomaten, der seinerseits 20 Jahre in London als russischer Botschafter gedient hatte. Und es ist, wenn ich das sozusagen zusammenfassen kann, es ist hier alles very British. Ja, also die Architektur, die Gartenanlagen, wunderschöne englische Gartenanlagen. Und das war noch vor dem 19. Jahrhundert. Das war schon in der Phase, als Prinz Grigori Potemkin die rechte und linke Hand von Katharina der Großen, der die Krim eroberte, der Südrussland schuf, der Odessa errichten ließ. Es war unter Prinz Potemkin und Katharina der Großen war diese große Erweiterung Russlands, also in den Süden hinein. Jekaterina hatte ja Pläne, auch Zargrad zu richten. Also Zargrad, die Stadt des Zaren, hätte Istanbul ersetzen sollen. Also die hatten sehr hochtrabende Pläne, die beiden. Und wer sich ein wenig mit dem Verhältnis von Katharina und Prinz Potemkin beschäftigt, wird feststellen, dass das weit über eine leidenschaftliche Affäre hinausging. Es war eine große politische und militärische Partnerschaft. Und ohne Potemkin wäre Katharina der Großen wahrscheinlich das meiste nicht gelungen. Vielleicht ihre wichtigen Schulreformen, aber nicht das, was die Erweiterung des Russischen Reiches anbelangt. Also das war Potemkin. Und Potemkin war auch sehr anglophil. Also ich habe letzten Sommer eine sehr, sehr detaillierte Biografie über ihn gelesen. Übrigens auch aus der Feder eines britischen Historikers. Ich habe auch russische Historiker Biografien gelesen, aber die des britischen Historikers Simon Sebok Montefiore war besonders lesenswert, weil auch sehr angenehm geschrieben. Und in dieser Biografie beschreibt er, wie eben hier die Kultivierung, das Urbarmachen der Halbinsel erfolgte. Ein Kapitel in dieser militärischen Expansion und späteren Übernahme also die Russen übernahmen sozusagen aus dem osmanischen Einflussbereich diese Halbinsel, spielen natürlich auch die Krim-Tataren. Also die Krim-Tataren, da gibt es sehr viele, teilweise widersprüchliche Dokumente, Informationen, was geschah mit den Krim-Tataren im 19. Jahrhundert, was geschah unter Stalin mit den Krim-Tataren. Übrigens, kleine Fußnote am Rande, aber nicht unwichtig, vielleicht auch für unsere Zeit. Stalin ließ errichten eine jüdische Autonomie, die sich heute im Osten Russlands befindet. Es gab Versuche in den 1930er Jahren, einen derartigen jüdischen Autonomieoblast auf der Krim zu errichten. Ja, also wäre heute die Krim sozusagen dieses jüdische Autonomiegebiet, hätte das zweifellos auch geopolitische Folgen, würde ich mal ganz milde gesagt meinen. Also diese Halbinsel ist voller, wenn ich hier nochmals das Wort Widersprüchlichkeit verwenden darf, es ist voller Widersprüchlichkeiten. Es ist seit der Antike her nicht der einzige mediterrane Schwarzmeer, Region, wo so viele Völker aufeinander trafen, so viele Völker verschmolzen, wieder gingen, zerstört wurden, neue Reiche errichten. Aber es ist ja wirklich eben aus der Skythenzeit, griechische Antike, dann eben die lange osmanische Herrschaft, die Krim-Tataren-Autonomie, Autonomie ist hier das falsche Wort, die Herrschaft der Krim-Tataren, Es haben sich hier Reiche einander abgewechselt. Und ich hatte, wie gesagt, über Yalta mein Leben lang viel gelesen. Und wenn Sie so wollen, ich wollte seit 40 Jahren nach Yalta. Also ich wurde von einem russischen Journalisten gefragt, warum ich denn jetzt hier auf der Krim bin, sagte ich, weil ich nach Yalta wollte. Ja. Also und wenn Yalta in Ostsibirien läge, dann wäre ich nach Ostsibirien gereist, um Yalta zu besuchen. Also das war sozusagen mein Hauptgrund. Wie ist es nun zu dieser Reise gekommen? Das war eine sehr sympathische, ein gewisser Zufall auch. Ich hatte mit dem Gouverneur unserer Region im Januar einmal ein Gespräch über die großen Veränderungen unserer Zeit so ein bisschen unterhalten. Und ich meinte Yalta. Und das ist einfach ein Wendepunkt. Und mich hat Yalta immer interessiert, fasziniert. Und es besteht zwischen den Regionalbehörden meines Oblast, Riasan, und dem hiesigen, das ist die Republik Krim, ist anders organisiert als die Oblaste, verfassungsrechtlich gesprochen. Es besteht eine Zusammenarbeit und die Uni in Riasan, an der ich unter anderem auch lehre, war sehr, sehr hilfreich in der Organisation. Ich bin auch hier mit einer Kollegin von der Universität Riasan. Das heißt, wir sind von Riasan 22 Stunden mit dem Zug am letzten Dienstag hergefahren. Davor noch einige Stunden Auto und dann hier noch 5 Stunden Autofahrt. Also insgesamt kam ich auf circa 31 Stunden Anreise. Ich hoffe, dass die Rückreise auch nicht sehr viel länger dauern wird als 31 Stunden, weil es ist hier vieles in Bewegung, to say the least, was die Logistik anbelangt. Die Züge müssen nun alle untertags fahren. Das hat mit den schweren Angriffen auf den Zugsverkehr, auf den Autoverkehr zu tun. Erinnern wir uns auch an dieses schreckliche Gespräch zwischen deutschen Luftwaffenoffizieren im Februar 2024. Lieber Flavio von Witzleben, Sie werden sich erinnern können, wir haben das ausführlich in einem Podcast besprochen, damals ganz seltsam abgehört. Die 4 Luftwaffenoffiziere haben sich in einem Hotel irgendwo in Asien getroffen. Ich glaube, es war Singapur oder Hongkong und haben eben über das Wi-Fi des Hotels miteinander eine große Zoom-Konferenz abgehalten, in dem sie wortwörtlich besprachen und berechneten, wie viele Taurus-Raketen sie bräuchten, um die Krimbrücke abzuschießen. Ja. Verteidigungsminister Boris Pistorius zog damals keinerlei Konsequenzen. Es gab nicht sowas wie, ich meine, man hätte ja eine kleine Notlüge machen können im Sinne von, ja, die haben übertrieben, die haben sozusagen auf eigene Faust gehandelt. Nein, die Aussage des deutschen Verteidigungsministers war damals, die hatten ein Vorgespräch, die hatten ein Arbeitsgespräch. Und die Krimbrücke wurde im Oktober 2022 das erste Mal unpassierbar gemacht, dann wieder passierbar einige Monate später. Aber das ist eine der vielen Fragezeichen, die meines Erachtens hier über der Region wie ein Damoklesschwert hängen. Es ist die große Reisesaison und es ist für die Menschen, die hier einen PKW haben, im Moment sehr, sehr schwierig, an Treibstoff zu kommen. Also die Schlangen vor den Tankstellen sind sehr, sehr lang. Die sind länger als die Schlangen, die ich aus dem Libanon kenne, wenn Treibstoffknappheit war. Und pro Person werden nur 20 Liter Treibstoff jeweils abgegeben. Ich habe über Energieversorgung mit dem Fokus Raffinerien meinen Vortrag gehalten an der Föderalen Universität der Krim in der Stadt Simferopol am ersten Tag. Und es war ein interessiertes, junges Publikum. Ich würde sagen, die Studenten waren um einiges besser und in ihren Fragen viel, viel interessanter als das Lehrpersonal. Und wir haben auch diese Problematik der Raffinerien eben diskutiert, weil es vergeht keine Nacht, in der nicht Ölverarbeitungsanlagen, also Raffinerien im weitesten Sinne, ob jetzt Exportterminals oder die Raffinerien angegriffen werden. Wir hatten letzte Woche in St. Petersburg mehrfach solche schweren Attacken. Die Bilder gingen um die Welt. Es war sowohl am 3. Juni, am Eröffnungstag des Wirtschaftsforums, als auch am Samstag, dem 6. Juni, als das Forum offiziell geschlossen wurde. Es waren beiden Tagen schwere Angriffe in der Nähe von Kronstadt. Das ist eine wichtige alte, auch Militärbastionsstadt, aber auch ein Vorort in gewisser Weise auch von St. Petersburg mit großen Wohnsiedlungen. Es wurden sowohl Kronstadt getroffen als auch wichtige Ölverarbeitungsanlagen. Die Rauchsäulen stiegen auf. Ich bin am Samstag letzte Woche dann 12 Stunden wieder zurückgefahren. Es ging glücklicherweise alles gut, aber diese Problematik hängt fest in der Luft, ja. Und am Freitag letzte Woche, wir hatten ja unseren Podcast am Donnerstagabend gemacht und am Freitag hatte ich noch 2 Diskussionsrunden. Also ich war in diesem Wirtschaftsforum wirklich sehr, sehr stark eingebunden. Plus war dann auch die Plenardebatte mit Präsident Putin sehr, sehr gut moderiert von einer indischen Journalistin namens Gita Mohbin, wenn ich mich recht erinnere. Exzellent moderiert, also viel, viel besser als im Vorjahr beispielsweise. Da war ein libanesischer Journalist, der mir eine Quatteltasche war. Aber sie hat wirklich exakte, brillante Fragen gestellt. Aber Präsident Putin griff dann in gewisser Weise als eine Art Co-Moderator an. Also sie nannte ihn dann auch ihren Co-Moderator. Er meinte, ja, geben wir doch auch dem Publikum die Möglichkeit, sich einzubringen. Und er gab dann das Wort dem saudischen Erdölminister, der nicht eine Frage stellte, der einfach meinte, die saudisch-russischen Beziehungen seien also unauflösbar und eine sehr klare Stellungnahme machte, was die Zusammenarbeit der beiden wichtigsten Ölproduzenten innerhalb der OPEC+ anbelangt. Das war eine nicht uninteressante Stellungnahme. Und Präsident Putin ging dann, wenn ich das so sagen darf, in seiner Rolle als Co-Moderator noch weiter und hat gesagt, ja, wir wollen doch auch die europäischen Stimmen hier hören. Und dann meldete sich eine Dame, die in der Reihe saß, wo ich auch war, eine rumänische Europaabgeordnete, die machte ein sehr politisches Statement als Politikerin, eben Europaabgeordnete. Ich betone immer wieder, ich war zu keinem Zeitpunkt meines Lebens Politiker, auch wenn das viele anders sehen, aber ich bin einfach viel mehr daheim in der Analyse als in der politischen Kampfrede, ja, um zu sagen, dieses oder jenes muss so sein und in diese Richtung marschieren wir. Das ist nicht mein Zugang zu internationalen Beziehungen. Ich komme aus der Verwaltung, it est Diplomatie, und ich arbeite in der Analyse. Das heißt, ich halte keine Kampfreden zu bestimmten politischen Geschehen. Aber ich sah dann, dass diese Dame das Mikrofon hatte. Sie war unweit von mir und dann machte ich mich auf den Weg zu ihr und winkte sozusagen, um eben auch die Möglichkeit zu haben, das Wort zu ergreifen. Und diese Möglichkeit wurde mir dann gegeben. Ich begann mit einigen russischen Sätzen, vielleicht auch hier zur Klarstellung. Ich bin jetzt seit 2023 in Russland. Ich habe zu keinem Zeitpunkt mit dem Kreml in irgendeiner Weise zu tun gehabt, auch wenn das immer wieder so in den westlichen Medien und auch unter westlichen Regierungsvertretern so dargestellt wird. Ich baue mir hier mein Leben und meine Arbeit auf eigene Faust auf. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt Kontakte, auch nicht nach dem Ende der Regierung im Mai 2019. Und ich glaube, es war das erste Mal, dass ich sozusagen zumindest über Saal und Mikrofon mit Präsident Putin war ja kein Gespräch, es war eine Frage, hatte. Und meine Frage war das Thema Drohnen. Das wurde dann auch in den russischen Medien sehr stark rezipiert. Die österreichischen Medien schrieben, Kneißl vergnügte sich in St. Petersburg. Aber es war, meine Frage ging, wie wird diese Drohnenführung, die unter völlig neuen technischen Vorzeichen funktioniert und für die es keinen rechtlichen Rahmen gibt. Auch Kriegsführung bedarf eines rechtlichen Rahmens. Wir haben das Kriegsvölkerrecht. Das nennt sich seit 1945 etwas verniedlicht humanitäres Völkerrecht. Aber es ist nichts anderes als das Recht zur Kriegsführung. Es ist das sogenannte Haager Recht und das Genfer Recht. Die Genfer Konventionen, das ist vielen bekannt, auch wenn sie nichts mit dem Völkerrecht zu tun haben. Und dieses Hagerrecht, die Hager Landkriegsordnung, ja, aus dem frühen 20. Jahrhundert, pardon, die wurde in ihren Grundzügen bei St. Petersburger Konferenzen, in St. Petersburger Konferenzen entwickelt. Initiator war übrigens St. Nikolaus II. Also meine Frage ging genau in diese Richtung. Und die Antwort war eine relativ ausführliche, mit dem Hinweis auch, zivile Ziele dürfen nicht Ziele von Drohnenangriffen sein. Wir sehen aber auf vielen, vielen Seiten, auf vielen Schlachtfeldern. Ja, ich möchte ja nicht nur von dem Schlachtfeld Ukraine sprechen, von dem, was in Moskauer Vororten passiert oder hier auf der Krim. Wir sehen nicht nur hier Zivilisten als Opfer, Wohnhäuser als Zielscheiben, das sehen wir auf allen Seiten. Wir sehen eine grauenhafte Drohnenkriegsführung in Gaza, im Libanon, in der Westbank. Wir hatten die Anfänge dieser Kriegsführung via Drohnen durch die USA in Afghanistan vor rund 15 Jahren, als damals Hochzeitsgesellschaften in die Luft gejagt wurden, via Drohnen. Und wir hatten als großes Laboratorium für die Drohnenkriegsführung vor einigen Jahren das Schlachtfeld Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan. Also damals haben sich vor allem die türkischen Drohnen hervorgetan als die neue Innovation. Dann zogen die Iraner nach, die Israelis sehr, sehr stark. Und mittlerweile haben wir zwei wesentliche Drohnenregimenter, wenn man das so sagen kann. Also neben der Luftwaffe, der Infanterie und der Marine, Artillerie und Marine, also gibt es jetzt in der ukrainischen und in der russischen Armee, in den Streitkräften, pardon, eine weitere Waffengattung, und das ist, das, wenn ich das so sagen kann, das Drohnenregiment, die Drohneneinheit. Die wird mit viel Geld, Forschung und allem anderen, was dafür erforderlich ist, versorgt. Und da gibt es Veränderungen, die sich in diesen 4 Jahren also rasant zugespitzt haben. Präsident Putin sprach auch letzte Woche zu den Drohnen, zur Drohnensituation mehrfach, und er sagte, also Russland sei dabei, jetzt hier in das in die Drohnenkriegsführung über künstliche Intelligenz einzusteigen, was die Israelis ja gegenüber den Palästinensern und Libanesen machen. Also hier hat sich die Kriegsführung fundamental gedreht. Die Distanz zwischen dem, der die Drohne via Joystick absetzt, und der Zielscheibe ist gewaltig. Und wenn ich hier dann auch mit einigen Gedanken schließen kann, solange es noch so etwas wie eine Art Nahkampf gab, gab es auch so etwas wie einen Respekt für den Gegner. Je größer die Distanz wurde, umso mehr wurde der jeweilige Gegner dämonisiert, entmenschlicht. Und ich habe sehr viel mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz gearbeitet. Ich wollte einst auch vor vielen Jahren IKRK-Delegierte und Gefangenenaustausch arbeiten. Ich habe dieses Thema viele Jahre unterrichtet, und ich darf hier eines nur nochmals kurz anbringen. Die Entmenschlichung des Gegners, und wir erleben das ja täglich auch in der Berichterstattung gegenüber Russland, die Entmenschlichung, die Dämonisierung des Gegners führt ins Nirgendwo. Sie führt in die totale Barbarei. Und es darf nie das menschliche Momentum in der Kriegsführung meines Erachtens völlig wegfallen. So wie die technische Kriegsführung aber im Moment sich gestaltet, wird genau dieser sogenannte Human Factor ausgeschaltet.
Ja, das ist ein sehr unmenschlicher Pfad, den vor allen Dingen auch westliche Strategen vorantreiben, westliche Politiker allen voran. Auch der ukrainische Machthaber Zelensky. Da befinden wir uns auf einem sehr gefährlichen Pfad. Wir haben auch schon mehrfach darüber gesprochen, wie lange das Ganze noch gut gehen soll. Der Krieg zieht sich jetzt schon über mehr als 4 Jahre. Und wir sind mittlerweile, glaube ich, Frau Kneißl, an einem Punkt angekommen, wo wir nicht mehr sicher sagen können, ob dieses Geschehen, ob diese Auseinandersetzung wirklich gut ausgehen wird. Es fühlt sich derzeit danach an, wie als würde sich das wahrscheinlich noch viele Jahre hinziehen und als ob der Westen ein derartiges Interesse daran hat, diesen Krieg eskalieren zu lassen. So zumindest meine Einschätzung. Aber Frau Kneißl, wir kommen auch noch auf einige Entwicklungen im Ukraine-Krieg im weiteren Verlauf unseres heutigen Podcasts zu sprechen. Aber zunächst möchte ich mal noch auf die Breaking News jetzt vom gestrigen Tage zu sprechen kommen, rund um Nahost und den Krieg zwischen Iran, Israel und den Vereinigten Staaten. Die Anzeichen dort für eine Einigung, die verdichten sich jetzt nämlich weiter. Am gestrigen Nachmittag hat US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform einen X-Post des iranischen Außenministers abgebildet, der auf eine zeitnahe Einigung zwischen den beiden Ländern hoffen lässt. Und am gestrigen Freitagabend verkündigte dann noch der pakistanische Premierminister, dass nun eine endgültige Textfassung bei den Friedensverhandlungen zwischen Iran und den USA erzielt worden sei. Eine Einigung in Richtung Frieden, sie sei so greifbar wie noch nie. Er schrieb auf Twitter X, ich zitiere ihn, einmal angesichts anhaltender intensiver Vermittlungsbemühungen Pakistans sind wir uns der unablässigen Desinformationskampagne voll bewusst, die von jenen geführt wird, die den Friedensvertrag sabotieren wollen. Abgesehen vom Lärm können wir bestätigen, dass ein endgültiger vereinbarter Text des Friedensvertrags erreicht wurde und Pakistan nun eng mit beiden Seiten zusammenarbeitet, um die nächsten Schritte zu finalisieren. Der Frieden war noch nie so nah wie jetzt. Außerdem verkündete noch die Nachrichtenwebseite Axios mit dem US-Präsidenten telefonisch gesprochen zu haben und demnach hat Trump erklärt, dass er die Friedensbeiträge und Vermittlung für sehr positiv halte. Er sei der Ansicht, dass eine Einigung noch dieses Wochenende oder spätestens am kommenden Montag erzielt werden könne. Frau Kneißl, wie zuversichtlich, wie optimistisch sind Sie, dass womöglich innerhalb der nächsten 24 Stunden dieser Krieg beendet werden könnte?
Donald Trump geht's um eine einzige Sache. Das ist die Straße von Hormuz. Er möchte den weltweiten Ölhandel, die Versorgung mit Rohöl wieder sicherstellen. Es fehlen auf den Weltmärkten heute um die 12 Millionen Fass pro Tag, die physisch nicht vorhanden sind. Und je länger das andauert, umso komplizierter wird die globale Ölversorgung. Auch wenn die USA seit mittlerweile 15 Jahren ein Nettoexporteur sind und den Nahen Osten nicht mehr in dieser Form brauchen, wie noch vor 20, 30 Jahren, aber so schaffen diese Turbulenzen auf dem Versorgungsebene auch Probleme für den US-Autofahrer, für den US-Konsumenten. Trump hat zwar gesagt, I don't care about inflation, also Inflation ist mir völlig egal, aber es belastet die USA und es gehen sogar manche Beobachter so weit, dass die USA aufgrund dieser Verknappung auf dem Weltmarkt vielleicht auch ihre eigenen Exporte stoppen könnten von Öl und Gas. Wohin gehen die wesentlichen US-Exporte? Nach Europa. Also das wäre dann wiederum für die Europäer ein riesiges Problem, weil sie ja ihre gewisse Abhängigkeit von der russischen Energieversorgung durch eine Abhängigkeit von den USA ersetzt haben in den letzten 4 Jahren. Das heißt, es geht um die Straße von Hormuz. Das ist das wesentliche Thema. Und er möchte diese Straße freikriegen, ja, damit das ist wirklich sein wesentliches Streben. Behaupte hier, dass es wirklich nicht um das Urananreicherungsprogramm geht. Er selbst ist 2018 aus dem Vertrag ausgestiegen, der eigentlich all das umfassend regelte, der 2015 unterschrieben wurde. Und an dem Vertrag hatte man fast 10 Jahre lang gearbeitet. Also Trump geht es um die Straße von Hormuz. Nun, was mich hier so überrascht, ja, das sind die folgenden drei Punkte. Dass das von Seiten der USA zugelassen wird, wenn ich so sagen darf. Punkt 1, der Iran und der Oman werden diese Wasserstraße gemeinsam neu regeln. Das heißt, es greift nun hier nicht mehr das Völkergewohnheitsrecht, wie es auch kodifiziert ist in der UNO, im UNO-Seerechtsübereinkommen, sondern der Iran wünscht sich hier eine Sonderregelung. Ich habe auch auf meinem Telegram-Kanal vor einer Woche das mit verglichen mit den Ambitionen in Richtung der Montreux-Konvention, die übrigens seit 1936 den Bosporus regelt. Das heißt, es wird hier ein neues Rechtswerk geschaffen werden, das dem Iran eine rechtliche Handhabe auch gibt. Ja? Also das erstaunt mich unglaublich, dass das von den USA in dieser Form meist akzeptiert wird in den Grundzügen. Ja? Wir sind ja hier wirklich nur in so einer Art Bullet Point Grundzüge Ausformulierung. Das andere, was mich unglaublich überrascht, da bin ich völlig falsch gelegen mit meiner Einschätzung, dass die USA bereit sind, all die Milliarden an iranischen Guthaben aufzutauen, die 1979 eingefroren wurden. Da sprechen wir von einem gewaltigen Betrag. Ja. Wie genau da mit diesem Betrag umzugehen sein wird, das alles wird irgendwann in naher Zukunft dann detaillierter besprochen. Aber dass es in den Grundzügen prinzipiell überhaupt auf diese Liste kommt, das überrascht mich. Ich hatte hier russischen Journalisten vor, ich glaube, es war vor 2 Wochen, bei diesem Sicherheitsforum wurde ich darauf angesprochen und ich habe damals gesagt, ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird, weil da gibt es so viele Lobbys innerhalb des US-Kongresses, die genau das nicht zulassen werden. Ja, also selbst wenn das Trump sagt, machen wir, da werden sich andere dagegen aussprechen, weil ansonsten hätte man dieses Thema beispielsweise ja schon im Jahr 2013, 2015 aufs Tapet bringen können, als es eine relativ freundliche Atmosphäre zwischen dem Weißen Haus und Teheran gab, damals unter der Obama-Regierung John Kerry. Also da hing der Haussegen nicht so schief wie heute. Das wundert mich unglaublich, dass das in dieser Liste drinnen ist. Das Dritte, was erstaunlich ist, ist, dass der Libanon hier als ein wesentliches Thema auch ganz oben steht im Stellenwert. Der Iran sagt, ohne eine völlige Einstellung der Kampfhandlungen im Libanon, ohne Rückzug der Israelis aus dem Libanon, geht gar nichts. Der Libanon ist ein wesentliches Schlachtfeld in dieser Auseinandersetzung. Wir haben das mehrfach besprochen. Ich habe über meinen Schrecken, meine Trauer kundgetan, was dem Land angetan wird, was den Menschen angetan wird. Es ist, wie viele unserer Hörer wissen, meine zweite Heimat. Es ist das Land, in dem ich überleben durfte, 2022, 2023. Und ich bin einfach diesem Land sehr, sehr nahe. Es hat mich ein Leben lang begleitet. Und das, was dem Land angetan wird, den Menschen, ist eine Tragödie. Die Iraner bestehen darauf, dass dieses Schlachtfeld beendet werden muss und die Israelis sich zurückzuziehen haben. Dass diese drei Punkte da drinnen sind, ist für mich erstaunlich. Ja, weil die Amerikaner wollten an sich den Libanon nicht drinnen haben. Das haben sie immer wieder gesagt. Das einzige Thema für uns ist, wie geht's weiter mit dem Urananreicherungsprogramm. Aber ich bin ziemlich überrascht. Ja. Nun haben die Israelis schon gesagt, hat Netanyahu gesagt, wir haben mit diesem Abkommen nichts zu tun. Und daher ist meine erste Vermutung oder logische Schlussfolgerung, dass Netanyahu alles daran setzen wird, diese Abmachung zu torpedieren. Und wenn ich einen kurzen Rückblick machen darf in diese sehr turbulente Woche, dann lassen Sie mich damit beginnen, dass letzten Sonntag die Iraner die Israelis angriffen mit Raketen. Motiv war, dass die israelischen Zerstörungen im Libanon. Daraufhin sagte Trump öffentlich, die Israelis sollen bitte nicht zurückschießen. Also das war eine ziemlich interessante Aussage. Also er hat öffentlich Netanyahu gesagt, nicht zurückschießen. Der Libanon darf nicht weiter Schlachtfeld sein. Und wie gesagt, es kam zu diesen iranischen Angriffen auf Israel letzten Sonntag. Dann wurden offenbar US-Apache-Helikopter über der Straße von Hormuz oder im Süden des Persischen Golfes angegriffen, von wem auch immer. Die Piloten konnten sich retten, aber das war wiederum eine Art Casus Belli für das Weiße Haus zu sagen, jetzt werden wir den Iran kurz und klein schlagen. Also wer sich erinnert an das, was letzten Dienstag oder Mittwoch aus dem Weißen Haus bekannt wurde, das war folgende knallharte Aussage: Heute Nacht werden wir die Karg-Insel übernehmen und sämtliche iranischen Ölverarbeitungseinrichtungen im südlichen Persischen Golf. Das war die Ankündigung von Mittwoch. Ich habe das dann auch aufgegriffen in meinem Vortrag für die Studenten hier am Donnerstagmorgen, weil es wirklich alles darauf hindeutete, als würde es hier zu einem Großangriff auf die Energieinfrastruktur des Iran kommen. Wir haben genug Energieinfrastruktur, die im Iran bereits zerstört wurde, aber das wäre sozusagen das Energie-Armageddon geworden. Dann hat Trump kurz vor Ultimatum wieder einen großen Rückzieher gemacht und gesagt, nein, der Deal ist sozusagen in greifbarer Nähe. Das war laut CNN die 40. Aussage, dass der Deal auch heute Nacht noch beschlossen würde. Und er würde nicht angreifen. Das war Donnerstag. Wir machen unseren Podcast hier am Samstagmorgen. Nicht einmal der Olymp weiß, ja, nicht einmal die griechischen mythologischen Götter könnten heute wahrscheinlich mit Vogelschau oder Eingeweideschau deuten, was am Sonntag passiert oder am Montag. Ja, wir wissen es nicht. Wir sind heute mit den Aussagen medial konfrontiert. Es käme in den nächsten Tagen, vielleicht schon an diesem Wochenende, also heute Morgen, in Genf zu einer Art elektronischer Unterschrift per Distanz. Also niemand reist an, aber sie würden sozusagen eingescannte Dokumente mit elektronischer Unterschrift hinschicken und das würde dann dort präsentiert werden. Genf ist logisch. Die Schweiz vertritt aufgrund ihrer doch immer noch stärker vorhandenen Neutralität als die der anderen, die jure neutralen. Die Schweiz vertritt seit 1979 die US-Interessen im Iran. Das heißt, die schweizerische Botschaft in Teheran ist eine Art Postfach zwischen den USA und dem Iran. Und das ist schon seit Jahrzehnten. Das heißt, die schweizerische Korpsdiplomatik ist mit den Iran-Dossiers und mit persönlichen Iran-Kontakten tief vertraut und kann daher auch am ehesten so eine Art Vermittlerrolle spielen. Das ist der logische Hintergrund. Ob es jetzt zu dieser Unterschrift kommt, werden wir sehen. Ein letzter Punkt noch zu dieser Punktation. Ja, es sind ja nichts anderes als Überschriften ohne Details. Wir lesen darin immer wieder eine 60-Tage-Frist. Also Details sollen in 60 Tagen kommen. Details in 60 Tagen. In 60 Tagen, in 2 Monaten kann verdammt viel passieren. Und ich will daher hier jetzt weder optimistisch noch pessimistisch klingen. Ich klinge in erster Linie erstaunt, dass gewisse Punkte in dieser Punktation drinnen sind. Das überrascht mich zutiefst. Und ich glaube auch, dass Trump und wer immer in seinem inneren Kreis diese Punktation so vorsieht, große Probleme haben wird im Kongress, das dann auch wirklich so umzusetzen, weil die Anti-Iran-Lobby, die Pro-Israel-Lobby im US-Kongress ist gewaltig. Ja. Die ist auch in Brüssel gewaltig, die ist im Deutschen Bundestag gewaltig. Also da wird man wahrscheinlich nicht so ein ruhiges Fahrwasser haben, um diese Zusagen dann auch wirklich entsprechend umzusetzen.
Ja, Frau Kneißl, wie Sie richtig gesagt haben, wahrscheinlich können nicht mal die griechischen Götter im Olymp vorhersagen, was die nächsten 24, 72 Stunden geschehen wird. Wir können hier an diesem illustren Samstagmorgen nur unseren Teil zu beitragen, um zu überlegen, beziehungsweise eine Hypothese mal in den Raum zu stellen, ob mit diesen Verhandlungen dieser Krieg tatsächlich zu einem Ende kommen könnte. Aber ich kann Ihnen da zustimmen. Ich bin mir sicher, dass vor allen Dingen Israel nicht gewillt ist, vor allem auch die Bombardierung des Libanon einzustellen. Und ich bin da derzeit auch eher noch pessimistisch oder sagen wir mal zumindest skeptisch eingestellt, dass wir hier im Laufe der nächsten Wochen tatsächlich einen Friedensschluss finden werden, der womöglich in die Geschichtsbücher eingehen wird und wird uns zu einem Ende der Feindseligkeiten führen könnte. Aber Frau Kneißl, dafür gibt es ja diesen Podcast, dafür gibt es Sie, um dann hier Woche für Woche das Ganze mal ein wenig einzuordnen und zu schauen, in welche Richtung geht's hier. Und wir schauen mal noch auf eine weitere spannende Entwicklung, die jetzt diese Woche stattgefunden hat. Und zwar kam es zu einem 7-seitigen Bericht des US-Militärgeheimdienstes DIA, der Defense Intelligence Agency, die ein Teil des Pentagons ist. Sie hat diese Woche eine Bedrohungsanalyse veröffentlicht und darin zeigt sie sich besorgt über die verstärkte Spionagetätigkeit Israels gegen die USA und hat die Bedrohungsstufe hinsichtlich des wichtigsten Verbündeten des Landes im Nahen Osten auf das höchste Niveau gehoben, so heißt es im Bericht. Die Einschätzung sei auf das Bedenken im Pentagon zurückzuführen, dass Israel außerordentliche Anstrengungen unternehme, hochrangige US-Beamte auszuspionieren. Ziel des israelischen Geheimdienstes sei es, Informationen über die internen Beratungen und Entscheidungen der US-Regierung bezüglich des Konfliktes mit Iran zu erhalten. Dem 7 Seiten langen Dokument vom DIA zufolge befindet sich Israels Fähigkeit zur Agententätigkeit und technischen Datenerfassung auf einem kritischen Niveau. Ein Sprecher der israelischen Botschaft in Washington hat sich jetzt auch dazu geäußert und meinte, das sei alles völlig falsch. Israel sammelt keine Informationen über US-amerikanische Einrichtungen, geschweige denn über US-Regierungsbeamte, so der Sprecher der israelischen Botschaft in Washington. Frau Kneißl, ist es denn, falls diese Information des DIA der Wahrheit entsprechen, ist es denn Usus, ist es denn normal, dass zwischen zwei befreundeten Diensten oder Staaten, dass diese sich in Kriegszeiten gegenseitig ausspionieren? Und wie kritisch ist auch diese, wir haben ja schon oft über die zugespitzte Lage auch in den diplomatischen Kreisen zwischen Israel und den USA gesprochen. Ist das eine weitere gefährliche Zuspitzung oder ist das einfach ein ganz normaler Ablauf, der da medial aufgebauscht wird?
Ich würde sagen, es ist ein Stück mehr. Und es ist nicht das erste Mal. Es gab, wenn ich mich recht erinnere, in den 50er Jahren schon einen großen Spionageskandal. Es war damals, ich glaube, Rosenzweig, es war ein Ehepaar, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe mich mit diesem Thema vor vielen Jahren mal beschäftigt, israelische Spionage in den USA, weil ich das auch im Unterricht erläuterte, wie es gibt einen Punkt, den die USA in keiner Weise akzeptieren können, und das ist israelische Spionage oder Spionage überhaupt. Also wenn es um das Thema geht, Aushorchen, Verrat von was auch immer für Geheimnissen, dann schlagen die USA sehr, sehr heftig zurück. Und das haben wir im Fall Julian Assange und WikiLeaks gesehen, was man nun wirklich nicht als Spionage bezeichnen konnte. Er hat US-E-Mails, Dispatches, die bekannt wurden, editiert und bekannterweise im Dezember 2009 veröffentlicht lassen. Julian Assange war mit dem Vorwurf der Spionage konfrontiert und wurde auch nie von der Spionage freigesprochen. Also die USA haben einen sehr hohen Sensibilisierungsgrad, wenn es um Spionage geht, und da schlagen sie dann heftig zurück. Das war schon mehrfach exerziert, auch wenn es eben um Spionage von den irgendeiner Weise mit den Israelis im Zusammenhang stand. Das war dieses Ehepaar in den 50er Jahren mal. Ich glaube, die wurden sogar hingerichtet, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und das war auch der Fall Pollard. Der war besonders interessant. Pollard saß Jahrzehnte ein in den USA. Ein wissenschaftlich, ich glaube, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ob er Doppelstaatsbürger war oder nicht, aber Pollard hatte Militärgeheimnisse aus den USA an die Israelis verraten und das geht, glaube ich, zurück in die 80er Jahre. Pollard saß wirklich Jahrzehnte ein, er ist vor einigen Jahren freigekommen. Jeder israelische Außenminister, Premier, hat sich bei den USA persönlich immer wieder bemüht, das war ein Ritual, Pollard freizubekommen. Jeder US-Präsident, jeder US-Außenminister sagte, niet, kommt gar nicht in Frage, Pollard sitzt ein. Ja. Das zeigt nur, wie konsequent hier die USA, auch wenn es um Israel ging, derartige Spionageaktivitäten also immer wieder schwerster ahndete und Amnestieversuche der Israelis abschmetterte. US-Abgeordnete, Diplomaten wurden per Memos jetzt von den US-Behörden hätten darauf hingewiesen, dass sie nicht ihre Mobiltelefone verwenden sollen, dass sie nicht Festnetztelefone etc., dass sie in Hotellobbys aufpassen sollen, wenn sie in irgendeiner Weise mit zu tun haben mit Themen, die den Nahen Osten beschäftigen. Und das ist harter Tobak. Also da gibt es also eine große Skepsis auf US-Seite, wie die Israelis eben abhorchen und welcher technischer Mittel sie sich bedienen, um an Informationen heranzukommen, natürlich vor allem in Bezug auf Iran, Libanon und anderes. Also das ist das eine. Das andere, was aber erstaunlich ist, dass das gerade passiert, während die Militärs der USA und der Israel geradezu fusionieren. Also hier gibt es eine institutionelle Merger, der in dieser Form auch noch nie da war. Also kann ich keine Logik erkennen, weil ich kann nicht Militärapparate gleichsam fusionieren, ohne diese nachrichtlichen Aspekte dann auch zu fusionieren. Aber vielleicht bin ich da zu naiv. Und das alles geschieht natürlich jetzt auch vor dieser radikalen Wolte, die die USA gerade machen oder die zumindest Trump macht. Ich würde nicht sagen, dass die gesamten USA das machen, aber die Trump macht in Bezug auf den Iran mit dem Hinweis, okay, dann sollen sie die Straße von Hormuz irgendwie neu ordnen und die Milliarden, die wir hier eingefroren haben, die sollen sie zurückbekommen. Also ich will hier nicht auf der einen oder anderen Seite stehen. Ja, ich verstehe vieles, was im Iran passiert. Ich glaube, das Land ganz gut zu kennen. Ich habe dort immer wieder gearbeitet. Aber mit dieser Wolte in Richtung Iran, mit diesen Zugeständnissen, habe ich nicht gerechnet.
Ähnlich sieht es bei mir aus. Auch ich habe damit nicht gerechnet. Und Frau Kneißl, wir kommen mal noch zu einem anderen, ja, wahrscheinlich zumindest für den Westen wichtigen Ereignis. Ich glaube, in Russland hat man das mehr oder weniger zur Kenntnis genommen. Es kam diese Woche zu einem Ukraine-Treffen in London. Mit dabei waren der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, der französische Präsident Macron und Premierminister Keir Starmer und auch Zelensky waren vor Ort in London und sie haben dort den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem sofortigen Waffenstillstand und zu Verhandlungen über ein Ende des Krieges ausgerufen. Dazu haben sie 5 Voraussetzungen für einen, wie sie es nennen, gerechten und dauerhaften Frieden. Der erste Punkt betrifft das sofortige Ende der Kampfhandlungen. Putin solle einer sofortigen und vollständigen Waffenruhe zustimmen. Der zweite Punkt betrifft die derzeitige Frontlinie. Diese sollte Ausgangspunkt für Verhandlungen sein. Die 4 Länder, die pochen gleichzeitig darauf, dass internationale Grenzen nicht mit Gewalt verändert werden dürfen, wie es hieß. Das Recht der Ukraine, ihre eigenen Sicherheitsvorkehrungen und Bündnisse zu wählen, müssen zudem uneingeschränkt geachtet werden. Außerdem müsse die Ukraine robuste und rechtsverbindliche Sicherheitsgarantien bekommen, sobald eine Waffenruhe in Kraft trete. Dazu gehört auch der Einsatz einer multinationalen Truppe. Als vierten Punkt geht es um russische Vermögenswerte. Diese sollen so lange eingefroren bleiben, bis Russland seinen Krieg beendet und die Ukraine für die durch den Krieg verursachten Schäden entschädigt werden. Und zu guter Letzt sollen die europäischen Sicherheitsinteressen in jedem Abkommen gewahrt werden. Verhandlungsergebnisse, die EU und NATO betreffen, die müssen von den Mitgliedstaaten zugestimmt werden. Frau Kneißl, wie haben Sie dieses Treffen verfolgt und was sagen Sie zu diesen fünf Punkten, die die Europäer da aufführen? Sind das realistische ist das ein realistischer Ausgangspunkt für Friedensverhandlungen oder wird das von Russland kritisch beäugt, was dort verkündet worden ist?
Ich würde sagen, es ist mal ganz interessant, dass die Europäer sich aufraffen, um so etwas wie ein Memorandum zu verfassen und das dann auch der russischen Seite vorzubringen. Weil interessant war ja, es gab nicht nur dieses Treffen in London, das kann man jetzt beschreiben, wie man will. Man kann es abtun oder nicht abtun. Ich würde sagen, es war der Auftakt zu einer größeren diplomatischen Demarche, die als solche mal ganz wichtig ist, dass die überhaupt stattgefunden hat, nämlich einige Tage nach diesem Treffen brachten die Botschafter Deutschlands, Frankreichs und Großbritannien genau diese Punkte dem russischen Außenministerium zur Kenntnis. Ich habe in Interviews in den vergangenen 2-3 Wochen immer wieder gesagt, es bedarf keines besonderen EU-Sondergesandten für die Beziehungen zu Russland. Das ist völliger Humbug. Es gibt 27 EU-Botschaften in Moskau, die sollen ihre Arbeit machen. Ja, also was will man mehr als 27 Botschaften, wo man dann die großen drei, die großen vier mit entsprechenden Aufgaben versehen kann. Nun ist hier interessant, wie wir wissen, ist das Vereinigte Königreich nicht mehr Mitglied der Europäischen Union, aber über diese gesamte Ukraine-Kriegsproblematik hat sich London jetzt sehr stark in alle EU-Geschehnisse, Außenpolitik, Militärfragen eingebracht. Das heißt, wir haben jetzt, wenn man so will, die großen drei, Berlin, Paris, London, die eine gemeinsame Demarche in Moskau machen. Und wenn man es jetzt mal positiv bewerten will, dann kann man sagen, also das Redeverbot ist aufgehoben. Man spricht mit Russland. Ja. Man bringt ein Memo vor. Es gab vor, ist jetzt richtig in Erinnerung, ab 2 Jahren, glaube ich, bereits ein Memo, dass will man nun vorsichtig positiv sein, dann könnte man sagen, wie bei allen Verhandlungen werden Maximalforderungen zunächst eingebracht und dann muss man über diese sprechen. Das heißt, ja, wir haben in diesem Abschlusspapier von London absolute Maximalforderungen und das ist jetzt nicht sozusagen, steht mir nicht zu, hier zu sagen, das wird Russland ablehnen oder nicht ablehnen. Das alles kann nur Gegenstand von Verhandlungen sein. Genauso wie die russische Seite ihre Punkte einbringen wird, ja, und oder bereits vorgelegt hat. Hier ist nun mal eine gewisse kleine erste Dynamik entstanden, die in Moskau vorhandenen europäischen Diplomaten beginnen allmählich zu arbeiten und gehen also jetzt nicht nur zu Veranstaltungen von Oppositionellen und besuchen was auch immer, ja, sondern widmen sich ihrer eigentlichen Aufgabe, nämlich ihre Länder zu vertreten und mit den russischen Behörden in direkten Kontakt zu sein. Das würde ich also sozusagen mal als positiv bewerten, weil es bedarf wirklich keines EU-Sondergesandten. Wozu noch ein Sondergesandter? Macht einfach eure Arbeit.
Dem kann ich nur zustimmen, Frau Kneißl. Es wird wirklich Zeit, dass man sich da einfach auch aufs Wesentliche fokussiert. Und wir kommen mal noch auf eine wichtige Wahl zu sprechen, vor allen Dingen aus geopolitischer Sicht, die vergangenen Sonntag in Armenien stattgefunden hat. Dabei ist die Partei Zivilvertrag des armenischen Ministerpräsidenten Nikol Pashinyan hat bei der Wahl am vergangenen Sonntag gewonnen mit 49,8% der Stimmen und wird nun die nächste Regierung bilden. Die Partei Starkes Armenien des russisch-armenischen Geschäftsmannes Samvel Karpetyan landete mit knapp 23,3% auf dem zweiten Platz. Die beiden Oppositionsparteien hatten sich für eine konservativere Außenpolitik besprochen, die die Beziehungen Armeniens zu Russland nicht gefährden würde, dem weiterhin wichtigsten Handelspartner des Landes. Nach der Feier seines Sieges, da behauptete Pashinyan, dass er trotz seines Kurses in Richtung EU weiterhin auch die Beziehungen zu Russland aufbauen werde. Auch die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas hat nun verkündet, dass die Europäische Union nach den Parlamentswahlen an einem wirtschaftlichen Hilfspaket für Armenien arbeite. Kallas erklärte, dass das armenische Volk eine klare Entscheidung für engere Beziehungen zu Europa getroffen habe. Aus Moskau kam gleichzeitig scharfe Kritik an den Wahlen. Maria Sacharowa sagte, der Wahlkampf und der Wahltag seien von harten Repressionen gegen Oppositionsparteien, deren Aktivisten und Anhänger begleitet worden. Auch die armenische apostolische Kirche sei unter Druck geraten. Außerdem wies Sacharowa auch darauf hin, dass die Unterstützung für die Regierungspartei vom Ministerpräsidenten Pashinyan deutlich zurückgegangen sei. Nach Einschätzung von Sacharowa gebe es in der Bevölkerung den starken Wunsch nach einer Vertiefung der Beziehungen zu Russland. Frau Kneißl, wie schätzen Sie den Ausgang dieser Parlamentswahlen ein? Was bedeutet das auch für die armenisch-russischen Beziehungen und welche Rolle spielt eigentlich die Europäische Union dabei?
Der Wahlkampf, das Wahlergebnis wurde in den russischen Medien sehr, sehr stark diskutiert, in Talkshows stark bewertet. Ich habe Armenien zweimal länger besucht, das erste Mal 2017 als Touristin und dann mit armenischen Freunden aus dem Libanon. Und 2022 war ich bei einer Tagung für einige Tage dort. Und 2022 war für mich stark spürbar, die Kluft innerhalb der Bevölkerung. Es war auch zu einem Zeitpunkt, als Hunderttausende russische Staatsbürger nach Armenien übersiedelt waren, aus welchen Gründen auch immer. Armenien wurde zu so einer Art Außenstelle, um Banküberweisungen aus Europa nach Russland und so weiter weiterhin zu ermöglichen. Und Armenien hat in gewisser Weise finanziell von den Sanktionen indirekt profitiert, als viel, viel Geld in armenische Banken, in armenische Firmen reinrollte, um es dann nach Russland zu bringen oder aus Russland rauszubringen. Also Armenien spielt und spielte hier eine Art Schlüsselrolle, eine Art Nadelöhr ja auch im Kaukasus in dieser Nord-Süd-Verbindung. Nun hat sich die EU als auch die NATO um Armenien seit Jahren bereits bemüht. Ja, also das hat nicht in den letzten paar Monaten angefangen. Es gab immer schon diese östliche Partnerschaft. Es gab immer schon große EU-Projekte in Armenien. Es gab immer schon eine der größten US-Botschaften in Jerewan. Also das alles ist keine Neuigkeit. Und Pashinyan hat sich aus verschiedenen Gründen, wir können das nicht genau beurteilen, stärker nach Brüssel gewandt. Ich habe armenische Freunde, Bekannte, die alles andere als Fans von Pashinyan sind, die ihn schwer kritisieren, die sagen, historisch und wirtschaftlich sind wir so eng mit Russland verbunden, was will Pashinyan jetzt hier mit der EU und mit der NATO? Also es gibt zweifellos einen Zwist in der Bevölkerung, der ist nicht in Abrede zu stellen, aber es gibt, ich würde sagen, eine Kluft. Ich kann sie nicht beurteilen. Ich will nicht sagen, sie ist 50-50. Das müsste ein Referendum, an dem dann wirklich alle 100% teilnehmen und abstimmen. Nur das könnte das irgendwie zahlenmäßig festlegen. Aber dass Armenien jetzt näher an die EU ran will, ist nichts Neues. Die Frage, die sich aus Moskauer Sicht stellt, ist, in welchem Umfang kann dann aber Armenien noch Teil der Eurasischen Wirtschaftsunion sein? In welchem Umfang können armenische Streitkräfte innerhalb dieser sicherheitspolitischen Zusammenarbeit der CSTO mitwirken? Also das sind die Fragen, die Moskau aufwirft. Man kann nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Aber wie hier Jerewan entscheiden wird, wie sehr sich auch die Regierung Paschinian halten kann, ja wirklich nur unter großen finanziellen Zuwendungen des Westens, wenn sie den russischen Markt verlieren. Und von russischer Seite gab es hier bereits erste Maßnahmen, was beispielsweise Energielieferungen anbelangt, aber was auch Importe von armenischen landwirtschaftlichen Mitteln anbelangt. Und vielleicht eine letzte Zahl zum Schluss. Es leben Millionen Armenier in Russland. Armenien ist ein kleines Land. Armenien hat immer eine große Diaspora gehabt, ob jetzt in den USA, in Frankreich, der Libanon und auch Syrien haben und auch der Iran haben eine große armenische Bevölkerung. Auch die Türkei immer noch, trotz allen Schrecklichen, das passierte 1915. Also die Frage, wie hier die Menschen auch mit dem umgehen werden, weil es trifft sehr viele, die auch in Russland ihre Unternehmen haben oder die bislang problemlos hin und her gereist sind. Das ist eine große menschliche Dimension.
Ja, Frau Kneißl, und zum heutigen Abschied unseres Podcasts wagen wir mal noch einen Blick in die Welt des Fußballs, denn dort hat jetzt am Donnerstag wurde die Weltmeisterschaft eröffnet in den USA, Mexiko und Kanada. Das Ganze begann mit einem Eröffnungsspiel im Aztekenstadion in Mexiko zwischen Mexiko und der Nationalmannschaft aus Südafrika. Jetzt am gestrigen Tage wurde auch die US-Mannschaft, durfte auch die US-Mannschaft ihr erstes Spiel absolvieren gegen Paraguay, hat dieses erfolgreich bestritten, und überschattet wird diese Weltmeisterschaft von zahlreichen Problemen rund um Visabeschränkungen. Die Einreise ist zum Beispiel für die iranischen Fußballfans komplett untersagt worden, und die iranische Fußballnationalmannschaft darf nur zu den Spielen in die USA reisen. Am Tag des Spieltages muss die Mannschaft ein- und wieder abreisen. Gleichzeitig wurde auch einem afrikanischen Schiedsrichter aus Somalia, der zum besten Schiedsrichter des Kontinents gewählt worden ist, die Einreise in die USA verweigert, weil ihm unterstellt wurde, Teil einer Terrororganisation zu sein. Also diese WM, sie findet statt in einer Zeit, in der die USA Krieg führen gegen den Iran, und wir uns noch daran erinnern, dass beispielsweise Russland nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine untersagt worden ist, an offiziellen Sportturnieren teilzunehmen, wie beispielsweise den Olympischen Spielen oder jetzt auch bei dieser WM darf Russland nicht teilnehmen. Also da wird offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen. Frau Kneißl, zum Abschied, wie verfolgen Sie diese Weltmeisterschaft und was sind da Ihre Gedanken zu auch all diesen politischen Geschichten, die damit eine Rolle spielen?
Vielleicht auch aus Zeitgründen. Ich muss nämlich jetzt gleich wieder weiterlaufen zu einem Termin. Lassen Sie mich nur einen Gedanken hier einbringen. Panes et circenses, Brot und Spiele zur Ablenkung von den eigentlich großen Themen. Also wenn ich die deutschen oder andere Medien online aufmache, dann sehe ich Fußball, Fußball. Ich sehe keinen Bericht über die eigentlich wirklich großen Anliegen, wie beispielsweise eine Energiekrise, die sich gewaschen hat, eine Inflation, die massiv ansteigt und die Menschen langfristig belasten wird. Ich sehe keine ernsthaften Berichte zu dieser Iran-Russland und sonstigen Konflikte. Ich sehe nichts über den Libanon. Und das alles zeigt eigentlich, wie viele ticken. Also die WM hat hier Vorrang. Die wirklich großen Wendepunkte unserer Zeit, die wir beide hier jetzt gerade ausführlich besprochen haben, die fallen hier unter den Tisch. Und das ist das, was mir einfällt dazu. Ich wünsche allen Sportlern viel Glück. Ich weiß, wie wesentlich dieses Thema für viele Menschen ist und wie viel Geld da hineingeht. Das will ich jetzt auch in keiner Weise kritisieren. Aber ich kann mich dem Eindruck nicht erwehren, dass es doch für viele eine Ablenkung ist. Und auch das will ich jetzt nicht kritisieren, weil ich verstehe, wenn Menschen sich lieber ein Fußballspiel anschauen, auch ich sehe gerne Fußballspiele, vor allem die großen Finale, und dass die immer politisch sind, das wissen wir auch. Ja, also mir fällt da ein, das Wunder von Bern, 1950er Jahre, ich habe dazu mal den Film gesehen, es hat Deutschland den Auftritt wiedergegeben nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das war immer schon so, das wird wohl auch immer so sein, panis et circenses, Brot und Spiele. Und sie haben alles gesagt, was die Doppelstandards anbelangt. Ja, die Russische Föderation darf nicht mitspielen. Russland war Gastgeber einer Fußballweltmeisterschaft 2018. Mittlerweile dürfen auch russische Schachgroßmeister nicht bei den großen Schachturnieren der Schachföderation mitwirken, mit ihren nationalen Symbolen. Also das alles ist doch, wirft viele Fragen auf. Und was ich jetzt zum Abschluss noch einbringen kann, ist die Hoffnung, dass jeder von uns den inneren Kompass sich irgendwie aufrecht erhält, bei aller menschlichen Belastung, die viele von uns haben, doch immer wieder unterscheiden zu können, was ist wichtig und was ist weniger wichtig.
Das ist ein starkes Abschlussstatement, Frau Kneißl. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Sie haben heute wieder einen langen Tag vor sich, bevor es dann morgen zurück in die Heimat geht. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Aufenthalt in Jalta auf der Krim. Beneide Sie ein wenig. Ich wäre auch sehr gerne mal dort vor Ort. Wünsche Ihnen eine gute Zeit, Frau Kneißl, und freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen und die geopolitischen Themen dieser Welt besprechen.
Vielen Dank, lieber Flavio von Witzleben, auch unseren Zuhörern einen guten Sonntag. Ja, ich hoffe, dass ich den Zug gut sicher nach Hause retour nehmen kann, und mögen es nur 29 Stunden werden und nicht länger.
Da drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie nicht die 30-Stunden-Marke brechen werden, Frau Kneißl. Und jetzt wünsche auch ich Ihnen, liebe Zuschauer, alles Gute, wünsche Ihnen ein schönes Sommerwochenende. Genießen Sie das hoffentlich gute Wetter draußen. Und ich freue mich, wenn Sie dann nächste Woche wieder zugeschaltet sind zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.